Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Buster mit Matze.
Ja, servus.
Und mir, Miki. Hi. Wir sind wieder da, um über Anime zu reden.
So
ein bisschen was drumherum.
Anime, ich habe gehört, das ist der neueste heiße Scheiß.
Neueste Scheiß, ja. Ja. Wobei, so viel neue Anime haben wir heute nicht.
Oh, schade.
Wir haben ganz viele Updates. Wir haben einige interessante Dinge. Wir haben einen vielleicht traurigen Blick auf die Zukunft. Ah, ja, das und vieles mehr heute in den Anime-Nachrichten. Wir kommen zu einer Nachricht aus Deutschland zuerst. Oder eher internationalen Raum. Aber TV Asahi hat angekündigt, dass The Dangers in My Heart, der Film, einen Kino-Release bekommen wird in zahlreichen Ländern, unter anderem den USA, Mexiko und vielen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Irgendwann nächstes Jahr, 2026, der Film kommt ja auch, glaube ich, Anfang nächstes Jahr, wenn ich mich gerade richtig erinnere, in Japan. Genau, am 13. Februar 2026 kommt er in Japan. Und ja, irgendwann dann halt später auch bei uns. Finde ich interessant, dass es hier nicht von irgendeinem, ja, nicht von Crunchyroll oder irgendwie so angekündigt wird, sondern von TV Asahi, also dem japanischen Fernsehsender, der die Serie mitproduziert hat.
Ja, ja, wird aber immer mehr, ne? Die schauen alle auf die Zahlen und sagen, oh, der Auslandsmarkt, der ist ein Riesending. Das muss man sofort von Anfang an mitmischen.
Ja, da wird man dann sehen, wer das bei uns hierzulande vertreiben wird, weil die Serie gab es ja im deutschen Stream nur auf Amazon.
Jo.
Aber das ist noch bis nächstes Jahr hin. Dann kommen wir auch schon zu neuen Anime-Ankündigungen. Wie ich eben meinte, es gab nicht viele. Wir haben 3 Stück.
Jo.
Und 2 davon sind ziemliche Knaller. Das erste, Netflix hat angekündigt, Cosmic Princess Kaguya. Ein neuer Anime-Film, der auf dem Streaming-Service am 22. Januar nächsten Jahres aufschlagen soll. Und der nächste Film in ihrer Zusammenarbeit mit Studio Colorido. Und dieses Mal Regie geführt von Shingo Yamashita. Und als ich die Nachricht gelesen habe, musste ich mir erstmal die Augen reiben. So, was habe ich das gerade wirklich gelesen? Und ja, ich habe es wirklich gelesen. Oh mein Gott. Ich freue mich riesig, dass Shingo Yamashita endlich mal einen Film Regie führt. Ich habe ja schon mal in der Vergangenheit von ein paar Jährchen ein eigenes Video über ihn gemacht. Hier auf dem Anime Slam YouTube-Kanal. Und ja, kann ich mir sehr empfehlen. Großartiger Animator und hat in der Vergangenheit jetzt zahlreiche fantastische Openings-Regie geführt, wie das die ersten 2 von Jujutsu Kaisen, also in der ersten Staffel, das von Chainsaw Man, das von Odyssey Yatsura. Und wie gesagt, halt auch sehr bekannt für seine Animationen, vor allem in der 2. Staffel von Birdie the Mighty, D-Code. Hat dann seinen großen Durchbruch gehabt. Und ja, er führt jetzt halt zum ersten Mal einen Filmregie mit Cosmic Princess Kaguya. Eine Neuinterpretation oder ich würde es fast schon anders Interpretation von der Prinzessin Kaguya-Geschichte nennen, wo ganz, ganz viele japanische MusikerInnen auch noch zu Wort kommen, vor allem Vocaloid-Produzenten. Mit Rio von Supercell, Honeyworks, 40MP, Aquara, Yui Gott. Und das sieht phänomenal aus in diesem ersten Teaser. Wirklich wie ein Eventfilm.
Es ist auf jeden Fall etwas, bei dem ich jedes Mal nachschauen muss. Ist das wirklich Studio Colorido, das das macht? Der Stil ist ganz anders als das, was man von ihnen gewohnt ist, ne? Und auch wenn es aussieht wie so ein Idol-Musik-Ding, es ist doch viel zu viel Effekte und Science-Fiction-artiger Kram vom Design drin, dass ich eher denke, der hat sich irgendwie mit Mamoru Hosoda zusammengesetzt und irgendwas ausgedacht sich, ne? Wirkt auf jeden Fall ein kleines bisschen so wie die wilden 3D-Internetwelten von Hosoda, ne?
Ja, also ich bin sehr gespannt, wie sie diese Geschichte hier neu erzählen wollen. So, Kaguya scheint da irgendwie als Musikerin hier aufzutreten. Das wirkt fast schon so, als würde sie vielleicht ihre Geschichte innerhalb des Films erzählen. Also, dass wir Doppelmeta machen irgendwie. Und das Ganze mit den ganzen Vocaloid-Produzenten, das ist sehr interessant. Character Designs kommen von Hechima, von Idolmaster und Akira Onagae von Drifting Home, also dem vorherigen Colorido-Film. Und ja, also ich bin vollkommen dabei. Fast schon schade, dass das eine Netflix-Produktion ist. Das würde ich sau gerne im Kino sehen. Ja, aber schon am 22. Januar, also nur 2 Monate noch. Dann haben wir das schon. Geil. Dann kommen wir zu Older Men Like Cute Things. Ja, Athletenfilms okay. Angekündigt, dass sie dazu nächstes Jahr einen Anime machen werden. Also der soll nächstes Jahr rauskommen. Ist ein Manga, in dem geht es darum, um einen 40-jährigen Büroangestellten, der noch ziemlich attraktiv und cool ist und super gut in seinem Job. Aber insgeheim mag er cute Dinge.
Du, also das ist auf jeden Fall nichts Neues. Was denkst du, warum heute die ganzen Fans so kaufkräftig sind? Weil sie halt Leute in ihren 30er und 40er sind.
Ja, das, also nächstes Jahr, wie gesagt, von Laden Films, die haben das angekündigt. Mehr Infos haben wir dazu aber noch nicht. Und wozu wir wieder einen Trailer haben, eine große Ankündigung, die jetzt die letzten Tage das Internet im Sturm begeistert hat. Needy Girl Overdose. Das Indie-Game bekommt einen Anime und es gibt auch einen ersten Trailer. Und das ist auch so ein Trailer, der mir so einen Event-Charakter fast schon gibt. Also ich glaube, das wird auch richtig wild. Wenn ihr die Girl Overdose nicht kennt, ist ein Indie-Game, was vor ein paar Jahren, 2022, das Internet, vor allem das japanische Internet, im Sturm erobert hat. Alle VTuber haben es gestreamt. Und ja, da geht's halt um ein Mädchen, die sich mit unter ihrem Internetnamen K-Angel im Internet halt präsentiert. Und man spielt ihr Freund gleichzeitig Manager und muss diese junge Dame managen, die nicht gerade mental sehr stabil ist. Und das soll eben jetzt eine Anime-Adaption bekommen. Nächstes Jahr, April 2026, wird gemacht bei Joestar Pictures, also das Studio, was aus Joestar hervorgeht, die Blue Archive gemacht haben, das Gacha-Spiel.
Mhm.
Und die ja auch schon jetzt in letzter Zeit hier die Anime-Adaption zu Go-Go Loser Ranger animiert hatten oder auch ihren eigenen Golf-Anime hatten mit Tsuraido Utility. Und Regie führt Masaoki Nakayama. Joestar hatte bei einigen Episoden von New Panty in Stocking ausgeholfen. Und davon der Regisseur von den paar Episoden, Masaoki Nakayama, der ist halt hier der Regisseur. Musik wird auch noch übernommen von Aoiban 81 in Zusammenarbeit mit Sasuke Haraguchi und Dede Maus. Aoiban 81 hat auch die Musik fürs Spiel gemacht. Und ja, diese, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, diese verrückte Form von Musik, die da im Spiel läuft, die hört man hier auch im Trailer mit K-Angel, wie sie da auf einem Turm von Monitoren steht und um Aufmerksamkeit bettelt. Also, ich glaube, das könnte das moderne Lane einfach werden.
Oh, das wäre ein bisschen zu viel Erwartung. Aber es wäre mal schön, wenn wir etwas bekommen, was die Streamer-Kultur ein bisschen besser einfängt. Die meisten Sachen dazu waren entweder so mittelmäßig oder hanebüchen.
Hm.
Ja.
Ja, also ich bin da wirklich extrem gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt drauf, was sie halt damit machen, wie sie das in Anime-Form umsetzen. Das Spiel lebt ja sehr von seinem so Management-Aspekt im Prinzip und dass das in die Narrative mit eingreift und du halt Dutzende Enden dadurch hinarbeiten kannst. Das heißt, das muss im Anime natürlich stark verändert werden, alles irgendwie, um das in eine Narrative zu zwingen.
Ja, aber es ist genauso, wie wenn du ein Anime aus Princess Maker machen würdest. Du kannst es ohne Probleme machen, indem die sich der Produzent und das Mädel die ganze Zeit streiten und versuchen, irgendwie durchzuschlagen. Na, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja auch zeigen, dass einige Sachen nicht funktionieren. Na, und vielleicht das Ding rumreißen. Aber klar, du kannst nicht 12 verschiedene Ende machen.
Ne? Ja. Also ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, April 2026 soll das rauskommen. Gleichzeitig ist aber ein bisschen Streit mit ausgebrochen mit dem Autor vom Original-Videospiel Nyalra. Hat sich auf Twitter gemeldet und ein Statement sowohl auf Japanisch als auch auf Englisch veröffentlicht, dass er ja im Clinch ist mit den Produzenten vom Anime, beziehungsweise nicht nur vom Anime, sondern mit WSS, Why So Serious, die auch das Spiel produziert haben, dass er noch nicht komplett ausgezahlt worden ist für seine Arbeit und dass er auch von WSS dazu gebeten wurde, sich aus Publicity-Arbeit rund um das Projekt komplett rauszuhalten. Das hat wohl schon im Oktober angefangen, dass ihm halt mitgeteilt wurde, der Anime, entweder kommt der Anime und du hältst dich komplett aus allem raus, du hältst die Schnauze, oder wenn du nicht dazu bereit bist, kommt der Anime halt nicht.
Ja, okay, das ist mehr als nur drum beten. Ja, also der ist nicht gebeten worden, der ist gleich die Kanone auf die Brust gesetzt worden. Ich habe keine Ahnung von den Leuten. Ist das so eine nervige Person, der im Internet dauernd auffällt, oder sind das einfach alles hier so neurotische Wahnsinnige in dieser Produktion?
Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich wusste jetzt auch nicht, wer Nyalra explizit ist. Ich habe mich mit diesem Spiel jetzt nicht so sehr auseinandergesetzt. Um die Produktion. Und das ist dann schon eine seltsame Situation, wo ich erstmal verstehen kann, wenn sich da viele hinter den Autoren stellen und sagen, was ist denn da jetzt los? Er hat halt auch 13 Drehbücher für die Serie geschrieben. Wenn das eine Einkurs-Serie ist, ist das die ganze Serie. Neue Songs produziert. Ein Musikevent rund um K-Angel, was jetzt irgendwie demnächst in Japan stattfinden sollte, ist deswegen jetzt auch abgesagt worden wegen dieser Situation. Und der ist halt dabei, sich mit Anwälten zu beraten, weil er natürlich auch seine kreativen Rechte hier einfordert.
Ja, du, das wirkt auf jeden Fall sehr unprofessionell. Nach außen hin, ja. Egal, ob er der Unprofessionelle ist oder die anderen oder beide, ihr habt einfach es nicht geschafft, diese Sachen zu regeln und das Produkt schön sauber abzuliefern. Nee, ihr müsst euch streiten und es an die Öffentlichkeit tragen. Das ist ein Fail, in meiner Meinung nach.
Ja, da müssen wir mal absehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Nyalra ist im Anime gecredited, also im Trailer steht halt auch Original Work by Nyalra. Mal sehen, wie es da jetzt weitergeht. Ich glaube, die Situation könnte sich dann halt darauf belaufen, dass Nyalra halt im Prinzip einfach jetzt für den Rest der Zeit die Fresse halten muss, rund um Needy Girl Overdose. Während er ja gleichzeitig schon vor einer ganzen Weile angekündigt hat, dass er auch noch an einem weiteren Anime arbeitet.
Kapiere ich nicht. Wenn ihr euch Böses will, heißt es, der muss nur die Klappe aufmachen, der Anime kommt nicht und eure Arbeit war umsonst? Also ich glaub's nicht. Das hört sich alles nach Blödsinn an. Ja. Ihr solltet gefälligst in die Produktion zurückgehen und aufhören, sich zu streiten wie kleine Kinder.
Gut, kommen wir zu den zahlreichen Updates, die wir heute parat haben. Einmal, Cheetos in the Ramune Bottle muss erstmal eine Pause einlegen. Am 11. November, das ist heute, wo wir aufnehmen, wäre die 6. Episode rausgekommen. Soll jetzt am 2. Dezember aber erst rauskommen. Es gibt anscheinend Produktionsschwierigkeiten. Die nachfolgenden Episoden sind auch entsprechend alle dann verschoben worden. Also die 7. kommt dann am 7. Dezember, die 8. am 16. Dezember, bis die 10. am 30. Dezember kommt. Für die Episoden 11 und 13 bis 13 haben wir jetzt noch keine Infos, wann die dann kommen sollen. Und die Serie sollte ja auch eine Zweikur-Serie mit Pause dazwischen sein. Also das hieß ja eigentlich, dass die zweite Hälfte der Serie am April starten sollte. Ob das jetzt noch passiert, ist die Frage.
Ja, das ist schwer. Wenn einmal der Wurm drin ist, dann wird halt die ganze Produktion mitgeschleift, ne?
Ja. Also, schade erstmal darum, vor allem, weil ich gehört habe, dass gerade, also von vielen, die die Light Novels gelesen haben, hatte ich gelesen, dass gerade der Anfang der schwächste Teil ist und es danach deutlich besser wird. Und jetzt ist halt in Anime-Form erstmal nur dieser Anfang da. Ja. Dann, wir haben wieder was für die Perversen unter euch. Anime Festa hat Infos dazu gegeben zu ihrem Titel für die nächste Saison, für Januar. Da gibt's Ichigo Aika Strawberry Allergy. Das, wie gesagt, im Januar 2026 soll das an den Start gehen und wird gemacht bei Studio Hokiboshi, die jetzt auch mittlerweile ja schon zahlreiche von Anime Festas Titeln gemacht haben. So ein paar der letzten Titel waren Yasubi Gurashi oder Adam's Sweet Agony. Regie führt Pyota Kono, hat irgendeiner dieser Titel, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welchen, vorher Regie geführt als Regiedebüt. Das ist jetzt erst die zweite Regierolle. Aber tja, dadurch, dass es halt ein Hentai ist, der im Prinzip auch fürs Fernsehen mitproduziert wird, haben die alle natürlich nicht den irgendeinen Premium-Staff oder so an Bord. Das ist eine Industrie, die relativ für sich abseits existiert.
Ja, was ich schade finde. Da wird sich so selten irgendeine Mühe mitgemacht. Und das meiste von den Dingen ist einfach flach und uninteressant. Das hier auch wieder mit dem typischen alten Ding von wegen, neu geheiratet, Stiefschwester, der Ichiichi. Ja.
Genau. Also, ja, von der Prämisse jetzt auch ziemlich uninteressant. Aber das gibt's dann ab Januar wieder. Ich meine, ich muss ja sagen, ich habe ein paar von diesen Titeln mal reingeguckt, auch gerade wenn ich hier die Liste von Studio Hokiboshi sehe. Und die sind ehrlicherweise nicht schlecht produziert. Also gerade was ich von Adam's Sweet Agony war, das meine ich, da geht es darum, dass der Protagonist der letzte Mann auf Erden ist, der noch eine Erektion bekommen kann. Und das ist, sieht, also es muss sich vor edgy Anime nicht verstecken, die ja eine deutlich, deutlich höhere Produktionsqualität haben dadurch, dass es halt normale Anime sind, in Anführungszeichen.
Ja, nee, nichts davon ist wirklich grottenschlecht, nur es ist immer so alles verschenktes Potenzial. Wir haben einfach keine lustige Erotikserie mehr, keine spaßige, keine romantische, gar nichts mehr. Die Zeiten, dass das mal passiert ist, sind einfach so lange vorbei. Das ist schon über 30 Jahre her, seitdem das irgendwie ausgestorben ist in Japan. Und ich bin immer noch der Meinung, das Internet ist dran schuld.
Schämt euch alle da draußen.
Ja.
Kollektiv.
Kollektiv.
Kollektives Schämen. Dann haben wir aber noch einen ersten Trailer, einen ersten Teaser für Propel of Chimney Town, The Promised Clock Tower. Das Sequel zu Studio 4 Grad Celsius Film, in Zusammenarbeit mit Akihiro Nishino, der halt auch die Original Bilderbücher gemacht hat, auf denen das Ganze basiert. Und ja, man sieht wieder in diesen ersten 30 Sekunden ein kunterbuntes CGI-Spektakel. Der erste Film war auch schon CGI. Und Studio 4 Grad Celsius ist eigentlich nicht nur sehr gekonnt in Handzeichnungen, sondern ebenfalls genauso gekonnt in CGI. Es sieht also, finde ich, sehr toll aus. Sehr bunt. Mhm. Sehr viel Quatsch, der hier irgendwie passiert. Sehr interessante Charakterdesigns. Halt eine sehr interessante Welt, vor allem, in der das Ganze ja spielt. Cool.
Ja.
Gefällt mir.
Der erste Film war auch recht nett. Eine solide Sache.
Und der Trailer verrät uns, am 27. März startet das Ganze in den japanischen Kinos.
Nice.
Dann haben wir Kujima. Kujima Otaiba Le Hororo. Das ist ein Ding.
Ein Ding.
Ein Ding. Kujima, das ist ein Wesen, sehr lang geraten, sieht ein bisschen aus wie ein gestreckter Pinguin. Als hätte man den Pinguin auf eine Streckband gesteckt. Und da ist jetzt ein erster Trailer zu veröffentlicht worden. Der verrät, im April 2026 soll der Anime dazu kommen. Und wird gemacht bei Studio Hibari. Unter der Regie von Noriyuki Nomata, hat zahlreiche Episoden von einigen Anime Regie geführt, wie vor allem sehe ich hier sehr viel Bones mit Chaika, The Coffin Princess oder Case Study of Vanitas oder Carolyn Tuesday. Und ja, sieht aus, also ist eine Serie eben, wo ein Mittelschüler auf dieses komische Vogelwesen trifft, was da so im Wasser steht, in einem Fluss eines Tages, und er nimmt ihn mit nach Hause, und wir sehen so ein bisschen sein Familiendrama erzählt aus der Perspektive dieses Vogels. So, beim Bruder läuft irgendwie die Schule nicht rund, also College so hat das Eintrittsexamen nicht bestanden. Und so, und ich immer, also finde ich interessant. So, irgendwie sieht auch nicht unbedingt schlecht aus im Trailer. Es sieht halt nur seltsam aus.
Ja, es ist Dings, wie heißt es nochmal? Es soll ja eine Komödie sein, ne?
Deswegen
erwarte ich auch, dass es einfach nur ein bisschen abgedrehter Slice of Life ist.
Das, wie gesagt, im April 2026. Wir haben auch erste Infos zu der zweiten Staffel von Spice and Wolf, Merchant Meets the Wise Wolf, die neue Serie zu Spice and Wolf. Und ja, da geht's munter weiter. Das gleiche Team soll wieder dran arbeiten. Nächstes Jahr soll's kommen. Der Teaser-Visual zeigt so, wir kriegen noch einen Arc, der bereits adaptiert worden ist in der alten Serie. Also ist diese neue Serie, schätze ich mal, langsamer vom Tempo?
Ja,
hab ich auch gehört. Wir hatten ja jetzt 24 Episoden dann beide jeweils. Aber wird dann wohl in einen Arc übergehen, der halt noch nicht adaptiert worden ist.
Na, tatsächlich. Es wird endlich interessant. Jetzt habe ich lang genug gewartet.
Ja. Kevin Penkin ist natürlich auch wieder dabei, um die Musik zu machen. Ich finde es nur spannend, dass hier vier Regisseure irgendwie dran arbeiten. Also zwei Chief Director, zwei Regisseure, die das alles kochen bei Passione. Das klingt ehrlich gesagt nicht unbedingt nach einer gesunden Produktion.
Ach was, es kann auch sein, dass sich einfach nur alles aufteilen. Ne?
Ja.
Bei Passione geht es doch bestimmt einiges drunter und drüber im Moment, ne?
Die machen sehr viel, ja. Deswegen denke ich auch, dass das irgendwie dazu beiträgt, wahrscheinlich. Ja, aber nett. Ich muss es noch sehen, muss es noch gucken. Die erste Staffel hatte ich noch nicht gemacht.
Jo.
Dann haben wir weitere Infos zu Yowa Yowa Sensei. Das soll im April 2026 starten Und erzählt uns jetzt, dass das Ganze bei Brainspace animiert wird, unter der Regie von Hiroshi Ishidori. Hat unter anderem Peach Girl Regie geführt oder die dritte Staffel von Rinne. Ja, oder Kiss Him, Not Me, das war, glaube ich, auch bei Brainspace. Und ist eben eine Rom-Com über eine Lehrerin, die ja recht schüchtern ist, weil sie auch gerade erst ihren Abschluss gemacht hat und jetzt eine neue Highschool-Lehrerin ist und ja, physisch auch recht schwach in allen Aspekten ist. Und alle SchülerInnen lesen sie immer so als so gefährliche Dame durch ihren ernsten Gesichtsausdruck, der im Poster eigentlich überhaupt nicht rüberkommt. Mhm. Und ein junger Junge findet es heraus, dass sie in Wahrheit nur ganz schwächlich ist. Und die beiden haben wir dann eine Rom-Com zwischen einem Schüler und einer Lehrerin. Eine Lehrerin, die ein bisschen klein geraten ist und große Brüste hat.
Ach Gott, du musst nicht extra klein geraten sein. Das ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach nur so dahingeworfene Unterhaltung zum Hirn ausschalten. Ich schätze mal, du musst dein Hirn ausschalten, sonst kannst du es gar nicht gucken.
Ja, weil sonst ist schon die Prämisse ein bisschen fragwürdig, aber was soll's? Was soll der Geiz?
Jo.
Dann haben wir Detective Conan mit einem neuen Special zum 30-jährigen Jubiläum des Anime mit Detective Conan Episode Zero des Shinichikuro Aquarium Incident. Hat jetzt einen Termin, am 30. Januar soll es kommen, in einem TV-Slot, der auch 90 Minuten vor der eigentlichen Ausstrahlung immer ist von Detective Conan. Soll aber nur eine Stunde lang gehen und nicht die vollen 90 Minuten füllen. Weiß ich nicht, ob sie da noch irgendwas dazwischen quetschen im Fernsehen. Oder ob da noch irgendein anderes Detective Conan Special dann vielleicht danach läuft, was halt kein neuer Anime ist. Auf jeden Fall, ja, ein Aquarium, ein Prolog zu Detective Conan, wo wir unseren Protagonisten noch erwachsen erleben. Ist auch interessant, das Ganze ist ein Prequel zu dem Special, was es zum 20-jährigen Jubiläum gab, was Episode 1 hieß. Also, ich steck da nicht drin, aber das habe ich mir alles eben so ein bisschen angelesen, um euch das erzählen zu können.
Ich schätze mal auch, dass sie dann noch dazwischen so irgendeine kleine Sondersendung reinquatschen, von wegen hier zum 30-jährigen Jubiläum, ne? Mit ja, Doku-Kram, ja, mit Interview-Kram oder sonstigen Zusammenfassungen.
Genau. Ja, die erste Episode im Januar, am 8. Januar 1996 ausgestrahlt, jetzt am 3. Januar 2026, knapp 30 Jahre später, nur um 5 Tage, dann halt dieses neue Special.
Okay.
Dann, wir haben einen neuen Trailer zu Roll Over and Die, einer der sehr kantigen, sehr edgy Yuri-Fantasy-Geschichte. So, der hatten wir schon mal einen Trailer hier besprochen im Podcast. Dieser neue Trailer verrät uns nur, im Januar 2026 soll die Serie an den Start gehen. Ich bin immer noch sehr zwiegespalten dazwischen, ob ich das sehen möchte oder nicht, weil auf der einen Seite denke ich mir, yes, Juli, auf der anderen Seite sehe ich, wie kantig das ist. Und dass auch, ja, von Bildsprache her es so einige Bilder gibt, die halt implizieren, dass diesen Mädchen sehr schlimme Dinge angetan werden. Ich denke mir so, ich will das eigentlich nicht. Ich will keine schlimmen Dinge für meine Yuri-Protagonistinnen.
Ja, mich nervt der Edgelord-Kram auch und außerdem, es sieht gar nicht so gut gemacht aus. Ehrlich gesagt.
Ja, es ist. Die Animationen wirken sehr steif.
Naja.
Ah, das können wir im Januar dann sehen. Dann haben wir noch Kusunokis Garden of Gods. Haben wir den ersten Trailer für, der verrät uns, im April 2026 soll das Ganze rauskommen. Und wir haben auch den Staff. Das Ganze wird bei einem neuen Studio gemacht namens Jovenage. Sind 2020 gegründet worden und ja, ist jetzt ihre erste eigene Produktion. Haben in der Vergangenheit ausgeholfen an der 5. Staffel von ReZero und der 2. Staffel von Demon Lord Retry. Und Regie führt Sekiju Sekino. Was ist das denn für ein Name vor allem?
Lass ihn doch, der arme Kerl.
Ja. Hat, ist auch ein Regiedebüt in dem Fall, hat zahlreiche Episoden gestoryboardet und Regie geführt in einigen Serien wie Dorohedoro, Blue Lock, Asteroid in Love. Ja, da sieht man im Trailer den Protagonist, der halt ein Häuschen vererbt bekommt, dem irgendwie sehr viele Götter leben. Und die sind alle eigentlich ganz putzig.
Jo. Ja. Und also. Ja, er macht nur die üblichen Fehler, ne? Er lässt Snacks liegen für die und dann kriegt er jeden Tag mehr Götter.
Ja. Also, es sieht nach einem sehr wholesome so Comedy-Serie aus, einfach mit fluffy Vibes. Wer was für die gute Laune möchte.
Mhm.
Lomelia War Chronicle hat ein kleines Update gegeben mit einem neuen Poster, das uns verrät, dass die Serie 2026 kommen soll. Die ist ursprünglich letztes Jahr irgendwann angekündigt worden, so vor über einem Jahr ungefähr. Ein, ja, Fantasy, bisschen Kriegsdrama, halt über eine Protagonistin, die quasi ihre eigene Armee aufbaut, um das Königreich, in dem sie lebt, zu beschützen. Das soll nächstes Jahr irgendwann kommen. Mehr Infos haben wir dazu jetzt nicht bekommen. Wir haben noch Updates zu Aaron the Southpaw. Der Anime ist 2022 angekündigt worden. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt hier schon Anime-Buster gemacht haben, als er angekündigt worden ist.
Boah, das kann sein. Wir haben, glaube ich, im April 2022 angefangen oder im Mai. Ich weiß es nicht mehr.
Hm. Ja, der ist, wann sehe ich das hier gerade, am 1.12. im Dezember 2022 angekündigt worden. Also haben wir da vielleicht in der Vergangenheit auch mal drüber geredet?
Ja.
Jetzt gab es eine Website, die kurz aufgetaucht worden ist und dann wieder offline genommen worden ist, aber auf der standen ein paar Details, dass das Ganze nämlich im April 2026 rauskommen soll und produziert wird in Zusammenarbeit von Signal MD und ihrem Mutterverein Production IG. Das ist eine Geschichte über einen Künstler, der bei einer Werbefirma arbeitet und eine Künstlerin, die bekannte Graffiti-Artist in New York ist und wie die beiden aufeinandertreffen. Ist ursprünglich als Webmanga gestartet und dann remaked worden oder rebootet worden als in Anführungszeichen richtiger Manga bei Shonen Jump Plus, also Shueishas, was bei uns Manga Plus ist hier.
Ja. Naja, also wenn sie es schon wieder runtergenommen haben, kann es sein, dass es auch nicht stimmt, die Information. Also nicht alles davon.
Ja, kann auch sein. Sehen wir dann.
Ja, wenn wir uns dran erinnern können, weil ich habe gerade gemerkt, mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Wir hatten nämlich schon 2021 angefangen.
Echt? Mit diesem okay. Podcast. Dann haben wir auf jeden Fall drüber geredet. und die letzte neue Info, die wir haben, ist ein neuer Trailer oder ich würde es eher schon sagen, ein erster richtiger Trailer zu I Will Never Have a Romantic Relationship with My Childhood Friend. Es gibt noch keinen offiziellen englischen Titel. Das ist jetzt nur so ein grober, ungefähr übersetzter aus dem Japanischen. Und ja, der hat uns nochmal ein bisschen Star verraten. Also wir wussten ursprünglich schon, glaube ich, dass es bei Tezuka Production animiert wird. Und die haben ja so ihr eigenes kleines Team, die da immer eigentlich ganz interessante Anime machen. Jetzt wissen wir auch den Regisseur mit Satoshi Kuwabara. Der hat da auch in Vergangenheit schon die 2004er Blackjack-Serie Regie geführt. Und The Café Terrace and Its Goddesses oder The Quintessential Quintuplets war ja die erste Staffel, meine ich, noch bei Tezuka Production. Und ja, das ist halt eben eine Geschichte über einen jungen Mann, der halt auf einmal durch die Pubertät kommt und realisiert, dass alle seine Kindheitsfreundinnen ganz sexy sind. Und man sieht auch im Trailer bereits halt, dass er in ein paar typische Anime-Rom-Com-Edgy-Situationen gerät. Es sieht von den Produktionswerten, finde ich, es sieht fein aus, so. Die meisten Tezuka-Production-Sachen sehen fein aus, manche sehen auch richtig gut aus. es sieht halt einfach sehr typisch aus. Also es sticht da jetzt nichts irgendwie Besonderes heraus, ne? Also bin ja voll für diese Geschichten von sexuellem Erwachen eigentlich zu haben. Hier sieht mir das Ganze eher mehr sleazy einfach aus, als wirklich interessant.
Ah, ist schwer zu sagen von diesem kleinen Trailer, ne? Das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, dass sie irgendwie eine Bildsprache aus den 90er-Animen rausgekramt haben. Es ist alles irgendwie farblich viel zu bunt und hat alles so eine Weichzeichner und so einen Blumeneffekt drüber geschmissen. Ne? Als wäre dauernd von hinten, bei so einem Animationstisch von hinten, von unter der Kamera das Licht zu hoch eingestellt. Ne? Das hat man natürlich hier digital gemacht. Aber trotzdem, es ist, ja, haben sie sich irgendwie Mühe gegeben. Nur ob dann, das heißt, hilft wahrscheinlich dem Anime nicht viel.
Ja, der soll dann, ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit irgendwann schon mal ein Datum bekommen, eigentlich, wann die rauskommen soll. Ich guck gerade noch mal. Auf jeden Fall nächstes Jahr. Ich sehe jetzt hier aber auch nirgendwo was. Vielleicht hatten wir das auch noch nicht. Vielleicht irre ich mich da gerade. Na, hier steht Januar. Also, ja, im Januar, in der Januarsaison kommt's.
Okay.
Dann haben wir noch ein paar News abseits vom Rest. Eine interessante Kleinigkeit zuerst ist, dass Institute of North Korean Studies aus Südkorea hat eine Webtoon-Adaption veröffentlicht zu Eunkyung's Diary. Eunkyung's Diary ist ein ja klassisches literarisches Werk im Prinzip in Südkorea und hat jetzt einige Adaptionen auch schon bekommen. Tatsächlich ist es erst letztes Jahr zum ersten Mal rausgekommen. Es hat auch schon ein Musical bekommen, also das scheint dann schnell gegangen zu sein. Da nehme ich das zurück. Ist kein klassisches Werk. Ist erst letztes Jahr rausgekommen. Aber ich weiß, dass es sehr schnell an Popularität auf jeden Fall gewonnen hat. Eben, weil es im Prinzip ein Tagebuch ist über das Leben eines Mädchens in Nordkorea. Und das ist ja ein Einblick, den wir nicht viel bekommen. So in das alltägliche Leben von Leuten aus Nordkorea. Und das finde ich auch persönlich ziemlich interessant. Und die südkoreanische, also diese North Korean Studies haben jetzt diese Webtoon-Adaption angefertigt, speziell um dieses Buch und diese Memoiren auch für ein jüngeres Publikum interessant zu machen, weil die anscheinend festgestellt haben, dass diese Vereinigungsbewegung für das gesamte Korea in der südkoreanischen Jugend anscheinend gesunken ist, das Interesse daran. Mhm. Und halt gesagt haben, na, machen wir jetzt halt eine Webtoon raus, ihr lest doch alle Webtoons.
Also, ich weiß halt zu wenig davon. Und es könnten zwei unterschiedliche Dinge sein. Es könnte tatsächlich ein ehrliches Zeugnis sein, von den Erlebnissen dieser Frau. Das basiert ja auf einer wirklichen Person.
Genau,
es
basiert auf den Memoiren einer Frau, die aus Nordkorea nach Südkorea geflohen ist.
Oder es könnte Kulturdiplomatie sein, ne?
Ja,
das ist also die weiche, eigentlich nicht schädliche Form von Propaganda, aber trotzdem, ne, im Sinne von wegen, es wird aus einem Sinn und Zweck und nicht unbedingt wegen der künstlerischen und kulturwichtigen, relevanten Sachen gemacht, ne? Aber ja, bevor ich es nicht gesehen habe, kann ich mir da kein Urteil bilden.
Auf jeden Fall ist diese Webtoon jetzt kostenlos veröffentlicht worden auf der offiziellen Webseite von den North Korea Studies. Das ist nkorea.or.kr und sind 8 Kapitel. Sind auch relativ schnell gelesen tatsächlich, wobei das Problem ist, es ist koreanisch, ich kann es nicht lesen. ich kann durchscrollen und mir die Bilder angucken und die sind auch fein gezeichnet für ein Webtoon. Also es sieht halt sehr normal aus für so einen amateurhaften Webtoon eben. Mhm. Aber ja, also das, was ich den Bildern so eigentlich entnehme, sieht schon ganz interessant aus. Also das so es geht um Nahrung, es geht um Freundschaft unter den Mädchen in der Schule und dass die Protagonistin sich verliebt in einen Mann und einmal scheinbar zur Familie auf der anderen Seite in Nordkorea mit einem Zug fährt und dass der Opa oder was auch immer das dann ist, da südkoreanisches Fernsehen empfängt. Also da sind auch immer so kleine Notes unter manchen Bildern drunter, die ich schätze mal noch so ein paar Details zu ein paar Szenen geben. Sieht grundlegend interessant aus. Also fände ich tatsächlich cool, wenn die das auch auf Englisch bringen würden, weil ich glaube, das generell auch interessant wäre für ein internationales Publikum.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Dann, Cygames und Konami haben sich geeinigt. In einem Streit, über den wir relativ wenig wissen, ehrlich gesagt. Der ist zuerst losgebrochen 2023. Da hat Konami einen Anzeige erstattet in Tokio gegen Cygames, weil Cygames mit Uma Musume gegen 18 Patente von Konami verstoßen haben soll. Jetzt ist von keiner der beiden Partien jemals erwähnt worden, was diese Patente überhaupt sind. Cygames hat natürlich sofort Gegenklage eingereicht, damit sie ihr Spiel weiter vertreiben können. Und hat ja bisher funktioniert auch. Ist ja dann auch die englische Übersetzung rausgekommen dieses Jahr. Und jetzt haben sie sich wohl außergerichtlich geeinigt. Ja. Wir wissen auch nicht, was da jetzt passiert ist, wer wem Geld gegeben hat und wie viel. Das ist ein großer Streit zwischen zwei ziemlich großen Firmen in Japan, die beide eine Menge Geld mit Gacha-Spielen machen. Und einer hat das Gefühl gehabt, vors Bein gepisst worden zu sein.
die haben eine Gelegenheit gesehen, Geld da rauszuschlagen. Dafür machen diese großen Firmen ihre ganzen Patente, ne? Kontrolle und Money.
Wir sehen's an Nintendo aktuell.
Ja, du. Konami ist das sowas von recht bestimmt, dass die das hier klein, laut und heimlich machen konnten, weil Nintendo, denen geht's gerade nicht gut. Wegen der ganzen Öffentlichkeit und dem Interesse an diesen Sachen mit Palworld hat sie Patentamt ein neues Auge drauf geworfen auf den Kram.
Es wird in den USA gerade revaluiert, in Japan ist es abgesägt worden tatsächlich.
Ja, sieht nicht gut aus für Nintendo. Deswegen hier, wenn das nicht groß an die Öffentlichkeit gerät und niemand sich daran stört, dann kann Konami da schön Geld rauspressen aus den anderen Leuten. Ne? Und das haben sie wahrscheinlich jetzt auch getan. Also auch wenn die sagen, wir verraten niemanden was, die haben garantiert so viel Geld wie möglich aus Cygames rausgequetscht. Ne? Und es ist eine eklige Sache.
Es setzt natürlich auch ein schlechtes Vorbild so, dass Konami mit sowas durchkommt. Also es gibt so ein paar Nutzer, natürlich so ein paar Leute, die so spekuliert haben, was es denn sein könnte. Konami hat ja auch eine große Pferdespielemarke. Ob das damit irgendwas zu tun hat, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie diese hießen. Aber da gibt es jedes Jahr auch irgendwie was Neues. Was eher vielleicht sein könnte, ist, dass die Mechaniken von Uma Musume sehr ähnlich sind wie der von Power Pro, wo Konami ja auch jedes Jahr ein neues Spiel rausbringt. Das ist halt ihre Baseball-Spielreihe.
Was genauso eklig ist, also Spielmechaniken, Patent drauf zu schmeißen, ist etwas, was zerstörerisch ist für die ganze Spielbranche. Ich sehe da nur Negatives, es tut mir leid.
Ja, auf jeden Fall ist dieser Streit jetzt erstmal vorbei. Ihr alle könnt weiter fleißig Pferdemädchen gachern. Yippie. Dann ist auch noch was ganz Interessantes passiert. Kara hat online über ihr Social Media einen unfertigen Draft gezeigt von der letzten Seite vom Skript von The End of Evangelion. Also ein bisschen alternatives Ende, was Hideaki Anno da mal ursprünglich für geschrieben hat. Es ist halt ein unfertiger Draft, es ist alles sehr durcheinander, es wird auch nie erwähnt, wer überhaupt spricht. Man merkt, dass das alles nur so Scribbles sind im Prinzip von Anno. Da sind aber interessante Sachen drin. Die verändern das Ende nicht allzu sehr, aber es wird mehr oder weniger angedeutet, dass Asuka im Prinzip bereits tot gewesen ist und dann von Shinji vielleicht wiedergeholt worden ist, weil er nicht alleine sein wollte. Und dann hat er aber später seinen Fehler realisiert und bringt sie dann deswegen doch um. Also es endet im gleichen Ende wie der Film. Es ist nur ein bisschen mehr Kontext noch dran.
Ja, also zumindest der versucht, sie umzubringen, so wie es sich halt an, wie ich das hier lese. Ja, gar nicht so uninteressant. Es ist immer spaßig zu sehen, wie dann die ganzen unfertigen Fassungen von Sachen da hervorkommen. Oder Sachen, die niemals irgendwie das Licht erblickt haben, weil sie einfach nicht rausgekommen sind aus der Produktionshölle. Da gibt es so von diesem alten Science-Fiction-Film von Dune, ne? Der jetzt ja natürlich eine wunderbare Neufassung hat. Da gibt es ja die Jodorowsky-Fassung,
ja,
die niemals gemacht
legendär.
Wurde.
Ja.
Aber das Buch, ne, mit den Illustrationen und den Ideen dazu und die Doku dazu, das ist ein Genuss, ist das.
Es ist besser, als der Film jemals hätte werden können.
Oder andere Sachen, die nie was geworden sind, zum Beispiel William Gibson, der Autor von Neuromancer und derjenige, der sozusagen das Wort Cyberpunk mit erfunden hat. Der hat mal ein Drehbuch geschrieben für einen Alien-Film. Also das, was dann später wurde ja Alien 3 gemacht. Ne? Aber
ach, ist das mit dem Holz? Mit dem Holzplaneten?
Nein.
Oder,
nein,
hat er noch
nein,
ein andere, oder ist das ein anderes Drehbuch von ihm dann?
Das ist ein Drehbuch, wo die Aliens im Endeffekt wie Viren sind, die sich übertragen können und dann aus Leuten rausplatzen. Und wo Bishop noch am Leben ist und auf Aliens Jagd macht und da ein Cyborg ist, so richtig alles abknallt. Das ist ein sehr geiles Drehbuch. Ich empfehle es dir zu lesen. Ist irgendwie im Internet zu erhältlich.
Okay.
Ja, solche Sachen sind lustig. Und deswegen finde ich das ja auch super geil, dass sie das veröffentlicht haben.
Ja. Da, sie haben jetzt halt nur diese letzte Seite gezeigt. Also sie können gerne noch den Rest davon zeigen. Finde ich sehr spannend, ob da noch mehr Veränderungen drin sind. Und dann kommen wir zu der schweren News am Ende. Die Teikoku Databank hat einen Report veröffentlicht, in dem sie aufzeigen, dass jetzt zwischen den ersten 9 Monaten dieses Jahres bereits 8 Anime-Produktionsstudios geschlossen wurden. Und das ist kein gutes Zeichen. Denn ja, 2023 waren es auch 8, aber fürs ganze Jahr. 2024 fürs ganze Jahr 10. 2 der Studios, die dieses Jahr bereits schließen mussten, haben Schulden hinterlassen von über 10 Millionen Yen. Und es ist die Vermutung, dass die eigentliche Zahl jetzt mit dem letzten Quartal noch mal deutlich steigen wird. Denn so ist es in der Vergangenheit schon mal gewesen. In 2018 waren es in den ersten Monaten auch 8 und am Ende des Jahres aber insgesamt 16.
Ja, also das hängt natürlich mit zusammen mit den wirtschaftlichen Problemen, die Japan hat. Ne? Bei denen geht es auch noch mit Inflation und Kostenexplosionen und allem möglichen Unsinn geht es richtig drunter und drüber.
Da kommt jetzt aktuell eine Menge Faktoren zusammen, die dem Business ziemlich schaden.
Ja.
Also zum einen, die Produktion ist erst durch Covid-19 stark runtergegangen und als das dann abgeflacht ist, halt wieder auf einmal sehr, sehr stark hochgegangen.
Jo.
Und da so viele Produktionen sind in Auftrag gegeben worden, dass die japanischen Studios gar nicht hinterherkommen und halt outsourcen müssen. Das Problem mit Outsourcing aktuell aber ist halt die Inflation. Der sehr schwache Yen sorgt dafür, dass dieses Outsourcing halt teurer ist als sonst. Und das sorgt aktuell dafür, dass zahlreiche Studios zwar unglaublich viele Jobs haben, unglaublich viel Arbeit, aber sich gar nicht leisten können, diese Arbeit zu machen.
Hey, Ja.
Das große Problem dabei ist natürlich mit das Produktionskomitee, weil
logisch.
dieses Problem betrifft halt nur die kleinen und mittelgroßen Studios, die sich nicht leisten können, in das Produktionskomitee mit zu sein. Die halt quasi ihren festen Lohn bekommen, der halt viel zu wenig ist.
Ja.
Und dann keinerlei Anteile an den Verkäufen und Merchandise. Und die großen Studios sind halt mit in den Komitees, die können sich im Prinzip aussuchen, was sie produzieren wollen, während die kleinen Studios sich einen Wettbewerb darum liefern, wer Produktion für das günstigste Geld machen kann.
Ja, das ist natürlich ein Wettrennen direkt zum Abgrund, ne?
Ja. Und wir haben erst letzte Woche darüber geredet, dass die Produktion, also dass der Markt gerade gigantischer denn je ist. Aber das Geld kommt nicht bei den Leuten an, die Anime machen.
Ja, wir haben ja schon öfters darüber geredet mit exakt denselben Problemen, dass es möglich sein könnte, dass dann irgendwie wir so eine Art von Crash haben, ne? Ich glaube zwar nicht, dass das einfach so alles zusammenfällt wie ein Kartenhaus, aber es ist auf jeden Fall zum Zerreißen gespannt. Das sieht man, ne?
Ja, da ist gerade auf jeden Fall eine gewisse Spannung, eine gewisse Anspannung an Produktion. Gerade wenn dann noch die ganzen News kommen mit Werken, mit Sachen, die verschoben werden. Warrior Princess and the Barbaric King ist spontan verschoben worden auf nächstes Jahr. Watch It Atelier, Go For It Nakamura. Wir haben vorhin über Chitose in the Ramone Bottle gesprochen, was verschoben worden ist, weil es mit der Produktion nicht hinterherkommt.
Ja, das ist auch so eine Sache, die vor 10 Jahren nicht wirklich oft passiert ist und jetzt regelmäßig Sendungen Produktionsprobleme haben, die wirklich direkt Auswirkungen haben auf die Ausstrahlung.
Also, das bleibt dann abzuwarten, wie das jetzt weitergeht. Wir haben ständig neue Studios, die gegründet werden, die ganze Zeit, auch von den größeren Firmen. Das ist vielleicht dann, wo sich die ganzen Leute hinretten können, dass sie zu den Studios gehen, die dann halt zu den größeren Firmen bereits anteilig gehören. Wir haben ja schon über Shueisha und Kadokawa und so gesprochen, ihre eigenen Anime-Studios entweder aufkaufen oder selber gründen. Das wird wahrscheinlich die neue Heimat dann werden müssen, gezwungenermaßen für viele der Animatorinnen, wenn die ganzen kleinen Studios das halt so nicht mitmachen können.
Ja, aber du, Stabilität sieht anders aus. Ne? Das ganze Hin und Her, das ganze Nomadendasein der Zeichner und Künstler, das hilft nicht. Das macht die Sachen auch nicht besser oder schneller, die ganzen Produktionen. Und besonders wenn diese ganzen neu gegründeten Firmen, du kannst mir nicht erzählen, dass die randvoll gepackt sind mit Veteranen, die da genau wissen, wie sowas zu managen ist. Und das Management ist das, wo am meisten kaputt geht bei so einer Anime-Produktion. Ne?
Oh ja.
Also ich sehe nur eine ganze Menge Chaos und Durcheinander in der nächsten Zeit noch auf uns zukommen.
Auf jeden Fall. Ich denke auch wieder, also gerade dann in der nächsten Saison, in der Januar-Saison, werden wir das wieder ganz viel sehen, dass Anime mittendrin Verschiebungen haben werden, weil das ist bisher immer passiert. Gerade wegen chinesischem Neujahr. Da gehen die ganzen Chinesen in Japan nicht arbeiten, wo sicherlich auch einige Animatoren dabei sind. Und gleichzeitig arbeiten natürlich die ganzen chinesischen Studios nicht, die halt Outsourcing-Work bekommen.
Ja.
Ja, mal sehen, wie katastrophal das nächste Saison wird mit Verschiebung für, oder ob sie diesmal ausnahmsweise, wo sie es die letzten paar Jahre nicht gemacht haben, das diesmal eingeplant haben.
Oh Gott, ich weiß es nicht. Es geht weiter mit Ach und Krach, aber mit einer Menge Krach, ja.
Ja, es ist einfach schade, dass wir gerade, also das Anime so vom Produktionswerten, dass das alles gerade so geil ist wie noch nie. Und dass wir gerade so viel tolle Anime bekommen.
Ja.
Und gleichzeitig müssen die Menschen, die es machen, immer mehr dafür leiden, diesen Job zu machen.
Das musst du dir mal vorstellen, ne? Wenn die Shows, die du abziehst auf der Bühne, sind die besten seit Bestehen, aber die Bühne unten drunter ist richtig wackelig und kann jederzeit einstürzen. Boah, nee.
Naja, genug geschwarzmalert.
Ja, ich meine, so schlimm wird es nicht sein, ne? Es ist nur, es ist nervig. Es ist schade, dass diese Situation sich nicht bessert, obwohl alles andere fantastisch läuft.
Mhm. Ja, das, also was dieses Produktionskomitee-System, das muss halt irgendwann jetzt mal überarbeitet werden. Das war am Anfang eine gute Idee. Und so mittlerweile trägt sich das halt einfach nicht mehr. Mittlerweile funktioniert es nicht mehr.
Ja, das sind halt Strukturen, die sich festgefahren haben, besonders weil da auch das Geld liegt und damit auch die Macht, ne? Mhm. Und die, man kann zugucken, wie sie sich selber zerstören, aber von außen irgendwas dran ändern. Dazu müsste die Regierung eingreifen und ich glaube nicht, dass die, also das Einzige, was die tut, ist noch, die sehen die Zahlen und sagen, ja, wir fördern noch ein bisschen.
Ja, die wollen ja, dass Anime mehr und mehr Geld machen. Die haben ja eine eigene Initiative für.
Ja, aber die Strukturen sind halt so, dass das Geld dann halt abgesaugt wird von den Produktionskomitees, ne?
Ja. Naja, ich habe gerade gesagt, genug Schwarzmaler. Das heißt, es reicht jetzt.
Ja, ja.
Aufhören! Aus! Ja, okay. Dann, wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Wir sind raus für heute. Ihr könnt uns natürlich auch nächste Woche hier wieder hören, falls ihr da Interesse habt, ne?
Jo.
Tschüssi.
Ciao.